From the conference center.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir heißen Sie willkommen zur Samstagvormittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und begrüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die überall auf der Welt an der Konferenz teilnehmen. Wir freuen uns mit Ihnen zusammen an diesem Osterwochenende, an dem wir unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus gedenken und ihn ehren. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten und führenden Amtsträger, die im Laufe der Konferenz zugegen sein werden. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Andrew Unsworth und Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Herr und Gott der Himmelsheere eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Ehre sei unserem Herrn. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Timothy J. Dykes von den 70ern.
Vater, der du bist im Himmel, wir sind vor dir versammelt in dieser ersten Konferenzversammlung. Wir sind dankbar, dass wir jetzt lebende Propheten auf der Erde haben. Präsident Thomas S. Monson, die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Wir unterstützen und verehren sie. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums und die Macht und die Schlüssel des Priestertums und dass die Bündnisse zur Erhöhung wiederhergestellt wurden. Wir sind dankbar für deinen einzig gesäugten Sohn Jesus Christus, dessen Leben uns Hoffnung gibt und der Heilung mit sich bringt. Wir sind auf aller Welt versammelt und bereit, auf die Botschaften zu hören, die vorbereitet wurden, von denen, die zu uns sprechen und die uns zu uns singen werden. Schütze und segne sie. Mögen wir in Herz und Geist offen sein für den Heiligen Geist und entschlossen sein, in aller Heiligkeit vor dir zu wandeln, damit die Offenbarung in ein offenes Herz fällt und viel Frucht hervorbringt. Und darum bitten wir im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied »Hab ich Gutes am heutigen Tag getan«. Anschließend hören wir von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Nach ihm spricht Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mir eine Freude, Ihnen bei dieser Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu sagen, wie sehr ich Sie mag. Meine Freude beruht auf dem Zeugnis des Geistes, dass sich die Liebe des Heilands auf Sie und alle Kinder des Vaters im Himmel erstreckt. Unser Vater im Himmel möchte seine Kinder sowohl geistig als auch zeitlich segnen. Er versteht jedes ihrer Bedürfnisse, jeden Schmerz und jede Hoffnung. Wenn wir jemandem Hilfe anbieten, empfindet der Heiland dies so, als ob wir ihm selbst Hilfe leisteten. Dies hat er uns bestätigt, als er den Augenblick beschrieb, den wir alle erleben werden, wenn wir ihm nach unserem Erdenleben begegnen. Während der Tage, als ich darüber gebetet und gefastet habe, worüber ich heute Morgen sprechen will, nahm dieser Augenblick vor meinem geistigen Auge immer mehr an Gestalt an. Der Herr schilderte dieses künftige Gespräch seinen Jüngern, und wir wünschen uns von Herzen, dass dies auch auf uns zutreffen möge. Ich zitiere: Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen? Oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Sie und ich möchten doch so herzlich vom Erlöser willkommen geheißen werden. Wie verdienen wir uns das? Es gibt so viele hungrige, obdachlose und einsame Kinder des Vaters im Himmel, dass wir nicht allen helfen können. Ihre Zahl nimmt stetig zu und gerät immer mehr aus unserer Reichweite. Deshalb hat uns der Herr etwas gegeben, was jeder von uns tun kann. Es ist ein Gebot, das so einfach ist, dass selbst ein Kind es verstehen kann. Es ist ein Gebot, das eine wunderbare Verheißung für die Bedürftigen und für uns in sich birgt. Es ist das Gesetz des Fastens. Im Buch Jesaja beschreibt der Herr das Gebot und die Segnung, die für die Mitglieder seiner Kirche bereitsteht. Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen. Wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht dem Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Der Herr hat uns also ein einfaches Gebot mit einer herrlichen Verheißung gegeben. In der Kirche haben wir heute die Gelegenheit, einmal im Monat zu fasten und unserem Bischof oder Zweigpräsidenten ein großzügiges Fastopfer zum Nutzen der Armen und Bedürftigen zu geben. Ein Teil davon wird genutzt, um jemandem in ihrem Umfeld zu helfen, vielleicht sogar einem ihrer Angehörigen. Die Diener des Herrn beten und fasten, um durch Offenbarung herauszufinden, wem sie auf welche Weise helfen sollen. Der Anteil, der nicht benötigt wird, um Menschen in ihrer Einheit der Kirche zu helfen, wird zum Segen anderer hilfsbedürftiger Mitglieder der Kirche in aller Welt eingesetzt. Mit dem Gebot, für die Armen zu fasten, sind viele Segnungen verboten. Präsident Spencer W. Kimball hat das Nichtbefolgen dieses Gesetzes als schwerwiegende Unterlassungssünde bezeichnet, die einen hohen Preis hat. Er schrieb, der Herr verheißt denjenigen reichen Segen, die fasten und sich der Bedürftigen annehmen. Mit Rechtschaffenheit und einer engen Verbindung zum himmlischen Vater gehen Inspiration und geistige Führung einher. Wenn man dieses rechtschaffene Tun, nämlich das Fasten, unterlässt, beraubt man sich dieser Segnungen. Ich habe eine dieser Segnungen erst vor ein paar Tagen empfangen. Da die Generalkonferenz immer auf ein Wochenende fällt, an dem normalerweise die Fast- und Zeugnisversammlung stattfindet, fastete und betete ich, um herauszufinden, wie ich das Gebot, uns der Bedürftigen anzunehmen, trotzdem befolgen konnte. Am Samstag, ich fastete noch, wachte ich morgens um 6 Uhr auf und betete nochmals. Ich hatte den Eindruck, ich sollte die Nachrichten lesen, dabei stieß ich auf diesen Bericht. Der tropische Wirbelsturm Pam zerstörte viele Häuser, als er direkt auf Port Vila, die Hauptstadt von Vanuatu, traf. Mindestens 6 Menschen in Vanuatu kamen ums Leben, wie im ersten Bericht von einem der stärksten Stürme, die dort je auf Land trafen, bestätigt wurde. Kaum ein Baum blieb gerade stehen, als der Zyklon über den Inselstaat im Pazifik fegte. Ein Team von World Vision hat vor, eine Schadenserfassung vorzunehmen, sobald der Sturm abzieht. Die Mitarbeiter hoffen, dass sich die Vorbereitungsmaßnahmen gelohnt haben. Die Anwohner wurden aufgefordert, in soliden Gebäuden wie Universitäten und Schulen Zuflucht zu suchen. Und dann wurde erklärt, die stabilsten Gebäude dort sind Kirchen aus Beton, so Inga Mappen von Care International. Manche Leute haben keinen Zugang dazu. Es ist schwierig, Gebäude zu finden, die einem Orkan der Kategorie 5 standhalten können. Als ich das las, dachte ich daran zurück, wie ich bescheidene Leute zu Hause in Vanuatu besucht hatte. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie Menschen in vom Sturm zerstörten Häusern kauerten. Dann erinnerte ich mich daran, wie herzlich ich in Vanuatu willkommen geheißen wurde. Ich stellte mir vor, wie Sie und Ihre Nachbarn in unserem Gemeindehaus aus Beton Unterschlupf suchten. Dann malte ich mir aus, wie der Bischof und die FAV-Leiterin bei ihnen waren. Sie trösteten und ihnen Decken, Essen und Wasser gaben. Ich konnte mir vorstellen, wie sich die verängstigten Kinder zusammenkauerten. Sie waren weit weg von meinem Zuhause, wo ich diesen Bericht las. Und doch wusste ich, was der Herr durch seine Knechte tun würde. Ich wusste, dass sie diesen Kindern des himmlischen Vaters nur deshalb helfen konnten, weil die Jünger des Herrn, die zwar weit von ihnen entfernt, jedoch dem Herrn nah waren, ihr Fastopfer gespendet hatten. Und so wartete ich nicht bis zum Sonntag. Ich brachte mein Fastopfer noch am selben Morgen zu meinem Bischof. Ich weiß, dass der Bischof oder die FAV-Leiterin dieses Opfer möglicherweise zum Nutzen eines meiner Nachbarn verwenden würden. Doch ich kenne sie gut. Mein kleines Opfer wird vielleicht dort gerade nicht gebraucht, wo meine Familie wohnt. Und was von meinen Opfergaben in meiner Gemeinde nicht gebraucht wird, wird wohl nicht bis nach Vanuatu kommen. Doch auch andere Stürme und Tragödien werden über die Welt und über Menschen kommen, die der Herr liebt und deren Leid er verspürt. Ein Teil des Fastopfers, das Sie und ich diesen Monat gezahlt haben, wird genutzt werden, um jemand irgendwo zu helfen. Der Herr wird die Erleichterung des Betreffenden spüren, als sei sie ihm selbst zuteil geworden. Mit Ihrem Fastopfer wird mehr erreicht, als Menschen zu speisen und zu kleiden. Herzen werden dadurch geheilt und geändert. Ein freiwillig dargebrachtes Opfer kann zur Folge haben, dass der Empfänger den Wunsch verspürt, anderen Bedürftigen zu helfen. Dies geschieht in aller Welt. Ein Beispiel dafür ist Schwester Abi Touré, die in Sierra Leone wohnt. Dort brach 1991 ein jahrelanger verheerender Bürgerkrieg aus. Sierra Leone gehört ohnehin zu den ärmsten Ländern der Erde. Während des Kriegs war es unklar, wer eigentlich die Macht im Land hatte. Banken wurden geschlossen, Regierungsgebäude wurden verriegelt. Die Polizei stand den Angriffen der Rebellen machtlos gegenüber und es herrschten Chaos, Tod und Leid. Zehntausende kamen um und über 2 Millionen Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, um dem Gemetzel zu entgehen. Doch selbst unter diesen Umständen wuchs die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Einer der ersten Zweige wurde in dem Ort gegründet, wo Schwester Touré wohnte. Ihr Mann war der erste Zweigpräsident. Während des Bürgerkriegs war er Distriktspräsident. Wenn Schwester Touré heute Besuch hat, zeigt sie gerne 2 Kleinode aus dem Krieg her. Eine blau-weiß gestreifte Bluse aus einem Altkleiderbündel, das von Mitgliedern der Kirche gespendet wurde, und eine Decke, die inzwischen ganz abgenutzt und zerlöchert ist. Sie sagt, diese Bluse war das erste Kleidungsstück, das ich bekam. Ich trug sie früher, wenn ich zur Arbeit ging. Ich habe mich in dieser Bluse sehr hübsch gefühlt. Während des Krieges hielt diese Decke meine Kinder und mich warm. Immer wenn die Rebellen uns angriffen, war sie das Einzige, was ich auf der Flucht nach draußen in den Busch schnell greifen konnte. Also nahmen wir die Decke mit. Sie hielt uns warm und wehrte die Mücken ab. Schwester Touré spricht davon, wie dankbar sie für den Missionspräsidenten ist, der mit Geld in der Tasche in das vom Krieg zerrüttete Land kam. Mit diesem Geld, das von Fastopfergaben von Mitgliedern wie ihnen stammte, konnten sich die Mitglieder Essen kaufen, das sich die meisten Menschen in Sierra Leone nicht leisten konnten. Schwester Touré sagt über diejenigen, die selbst durch Spenden gaben, dank derer sie überleben konnten, wenn ich an diejenigen denke, die dies getan haben, dann glaube ich, dass sie von Gott gesandt wurden. Denn ganz normale Menschen haben uns diese Freundlichkeit gezeigt. Vor kurzem war ein Besucher aus den Vereinigten Staaten bei Abi. Als er dort war, fielen ihm die heiligen Schriften ins Auge, die auf einem Tisch lagen. Er konnte sehen, dass sie ein Schatz waren, mit vielen markierten Stellen und Notizen am Rand. Die Seiten waren abgegriffen, manche hatten Risse. Der Buchumschlag war lose. Der Besucher nahm die Heiligen Schriften in die Hand und blätterte vorsichtig darin herum. Dabei fand er den gelben Durchschlag eines Spendenzettels. Er sah, dass Schwester Touré in einem Land, wo ein Dollar ein kleines Vermögen wert ist, einen Dollar als Zehnten, einen Dollar an den Missionsfonds und einen Dollar als Fastopfer für diejenigen gezahlt hatte, die, wie sie es ausdrückte, wirklich arm waren. Der Besucher schlug Schwester Therese heilige Schriften zu und dachte bei sich, dass er in Gesellschaft dieser treuen afrikanischen Mutter auf heiligem Boden stand. Nicht nur durch den Empfang des Fastopfers, das Sie und ich zahlen, können Herzen sich wandeln, sondern auch durch das Fasten zum Wohl eines anderen. Selbst ein Kind kann das spüren. Viele Kinder und manche Erwachsene finden es aus persönlichen Gründen vielleicht schwierig, 24 Stunden lang zu fasten. Das Fasten kann wohl empfunden werden, wie Jesaja sagt, als ob man sich der Buße unterzieht. Kluge Eltern erkennen dies und sind deshalb darauf bedacht, den Rat von Präsident Joseph F. Smith zu befolgen. Es ist besser, ihnen den Grundsatz beizubringen und sie ihn erst dann befolgen zu lassen, wenn sie alt genug sind, um selbst vernünftig zu entscheiden. Ich habe vor kurzem gesehen, welchen Segen dieser Rat in sich birgt. Einer meiner Enkel fand, dass es sein Durchhaltevermögen überstieg, 24 Stunden lang zu fasten. Seine klugen Eltern schärften ihm den Grundsatz aber trotzdem ein. Der kleine Cousin von einem seiner Schulfreunde kam bei einem Unfall ums Leben. Mein Enkel fragte seine Mutter am Fasttag zu ungefähr der Zeit, wo es ihm immer schwer fiel, weiter durchzuhalten, ob es seinem trauernden Freund helfen würde, wenn er weiter fastete. Durch seine Frage wurde Präsident Joseph F. Smiths Rat bestätigt. Mein Enkel hatte den Punkt erreicht, wo er den Grundsatz des Fastens nicht nur verstand. Er war ihm ins Herz gepflanzt worden. Er spürte, dass sein Fasten und seine Gebete Gottes Segen auf jemanden herabrufen konnten, der in Not war. Wenn er diesen Grundsatz oft genug anwendet, wird er die vom Herrn verheißenen wunderbaren Auswirkungen im eigenen Leben erfahren. Er wird geistig gesegnet werden mit der Macht, Inspiration zu empfangen und besser in der Lage sein, Versuchungen zu widerstehen. Die Gründe dafür, weshalb Jesus Christus in die Wüste ging, um zu fasten und zu beten, sind uns nicht vollständig bekannt. Doch wir kennen mindestens eine der Folgen. Der Erlöser widerstand vollkommen den Versuchungen des Satans, seine göttliche Macht zu missbrauchen. Die kurze Zeit, die wir jeden Monat fasten und unsere kleine Spende für die Armen, bewirken in uns vielleicht nur einen kleinen Teil der Wandlung, die dazu führt, dass wir nicht mehr den Wunsch haben, Böses zu tun. Doch uns wird eine großartige Verheißung gemacht, wenn wir tun, was wir können, um zu beten, zu fasten und für die Bedürftigen zu spenden. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Ich bete darum, dass wir diese großartigen Segnungen für uns und unsere Familie in Anspruch nehmen. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, dass wir in seiner Kirche aufgefordert sind, ihm zu helfen, sich der Armen auf seine Weise anzunehmen und dass er immerwährende Segnungen verheißt, die aus unserer Hilfe in seinem Namen hervorgehen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, ging ich aufs College und dort lernte ich Donna Smith kennen. Damals las ich einmal, dass es zwei wichtige Zutaten für eine glückliche Ehe gibt: einen Keks und einen Kuss. Ich fand, dass das doch ein recht harmonisches Verhältnis war. Vormittags war ich am College und nachmittags fuhr ich zurück nach Brigham City und arbeitete in der Autowerkstatt meines Vaters. Donners letzter Kurs am Vormittag war Hauswirtschaftslehre. Ehe ich ging, machte ich an ihrem Klassenzimmer Halt. Die Tür hatte ein Fenster aus Milchglas, aber wenn ich nah genug heranging, konnte sie meinen Schatten draußen erkennen. Sie schlich sich hinaus und ich bekam einen Keks und einen Kuss. Der Rest ist bekannt. Wir heirateten im Salt Lake Temple und damit begann das große Abenteuer unseres Lebens. Über die Jahre habe ich einen wichtigen Grundsatz wiederholt bekräftigt. Letztlich dient alles, was wir in der Kirche tun, dazu, dass Mann und Frau mit ihren Kindern zu Hause glücklich sind und für Zeit und alle Ewigkeit aneinander gesiegelt sind. Am Anfang gingen die Götter hinab, um den Menschen als ihr eigenes Abbild zu formen, als Abbild der Götter ihn zu gestalten, männlich und weiblich sie zu gestalten. Und die Götter sprachen: Wir werden sie segnen. Und die Götter sprachen: Wir werden bewirken, dass sie fruchtbar sein und sich mehren und die Erde füllen und sie sich untertan machen. So begann der Kreislauf des menschlichen Lebens auf dieser Erde. Adam erkannte seine Frau und sie gebar ihm Söhne und Töchter. Und sie fingen an, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Und die Söhne und Töchter Adams fingen an, sich zu je zwei und zwei im Land zu verteilen. Und auch sie zeugten Söhne und Töchter. Das Gebot, sich zu mehren und die Erde zu füllen, wurde nie aufgehoben. Es ist für den Erlösungsplan unentbehrlich und ist die Quelle menschlichen Glücks. Durch den rechtschaffenen Gebrauch dieser Fähigkeit können wir dem Vater im Himmel nahe kommen und eine Fülle der Freude erfahren, sogar Gottestum. Die Fortpflanzungskraft spielt im Plan des Glücklichseins keine Nebenrolle. Sie ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Der Wunsch, einen Partner zu finden, ist beim Menschen stets vorhanden und stark ausgeprägt. Unser Glück im irdischen Leben, unsere Freude und unsere Erhöhung hängen davon ab, wie wir mit diesen anhaltenden, lockenden, körperlichen Wünschen umgehen. Wenn bei einem jungen Menschen die Zeugungskraft heranreift, kommen ganz natürlich intensive Gefühle auf, die anders sind als jede andere körperliche Erfahrung. Im Idealfall beginnt eine Partnerschaft romantisch. Es mag unterschiedliche Gebräuche geben, doch die romantischen Gefühle erblühen mit all der Aufregung der Vorfreude, mitunter sogar durch eine Abweisung. Da gibt es Mondschein und Rosen, Liebesbriefe, Liebeslieder, Gedichte, Händchenhalten und sonstige Zeichen der Zuneigung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau. Das Paar vergisst die Welt um sich her und erlebt große Freude. Wer aber meint, Der Freudentaumel der romantischen Liebe in der Jugend sei bereits alles, was der Quelle des Lebens entspringen kann, hat noch nicht erlebt, welche Hingabe und Geborgenheit aus der langjährigen Liebe eines Ehepaars entstehen kann. Ehepaare werden durch Versuchung, Missverständnisse, finanzielle Probleme, Familienkrisen und Krankheit geprüft und unterdessen wird ihre Liebe stärker. Gereifte Liebe bietet ein Glück, das sich nicht einmal frisch Vermählte vorstellen können. Wahre Liebe erfordert, dass die Partner erst nach der Eheschließung einander jene Zuneigung schenken, die die heiligen Kräfte aus der Quelle des Lebens freisetzt. Das heißt, dass man vor der Ehe Situationen vermeiden muss, wo das körperliche Verlangen die Oberhand gewinnen kann. Reine Liebe setzt voraus, dass erst nach dem Geloben ewiger Treue, nach einer gesetzmäßigen Trauung und im Idealfall nach der Siegelung im Tempel die Zeugungskraft als auch in den Augen Gottes vollständigen Ausdruck der Liebe freigesetzt wird. Sie darf einzig und allein mit dem Partner angewendet werden, der auf ewig ihrer ist. Der würdige Gebrauch dieser Kraft vereint die höchsten und erhabensten körperlichen, seelischen und geistigen Empfindungen, die mit dem Wort Liebe verbunden sind. Dieser Aspekt des Lebens ist unvergleichlich einzigartig unter allen menschlichen Erfahrungen. Diese Beziehung wird, wenn Bündnisse geschlossen und gehalten werden, für immer fortbestehen. Denn darin werden die Schlüssel des heiligen Priestertums ordiniert, damit ihre Ehre und Herrlichkeit empfangen könnt. Und diese Herrlichkeit wird eine Fülle und eine Fortsetzung der Samen sein, für immer und immer. Romantische Liebe hingegen ist unvollständig, sie ist nur ein Auftakt. Die Liebe wächst, wenn Kinder dazu kommen, die aus der Quelle des Lebens entstehen, deren Paar in der Ehe anvertraut wird. Die Zeugung findet in der zärtlichen, ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau statt. Ein winziger Körper formt sich, ein großartiger, komplexer Vorgang. Durch das Wunder der Geburt kommt ein Kind auf die Welt, als Abbild seiner irdischen Eltern erschaffen. In seinem sterblichen Körper ist ein Geist, der geistiges Fühlen und Wahrnehmen kann. Im Körper des Kindes schlummert die Kraft, in seinem Abbild Nachkommen zu zeugen. Der Geist und der Körper sind die Seele des Menschen. Und es gibt Gesetze, die Geist und Körper betreffen und die man befolgen muss, um glücklich zu sein. Es gibt ewige Gesetze, darunter auch Gesetze hinsichtlich der Macht, Leben zu schenken, die im Himmel vor der Grundlegung dieser Welt unwiderruflich angeordnet wurden und auf denen alle Segnungen beruhen. Dies sind Gesetze geistiger Natur, die den sittlichen Maßstab für die Menschheit definieren. Es gibt Bündnisse, die binden, siegeln, schützen und ewige Segnungen verheißen. Alma ermahnte seinen Sohn Schiblon: Sieh auch zu, dass du alle deine Leidenschaften zügelst, damit du von Liebe erfüllt seist. Zügel werden benutzt, um zu führen, zu lenken und zu bändigen. Wir müssen Herr über unsere Leidenschaft sein. Gesetzmäßig angewendet, gereicht die Fortpflanzungskraft zum Segen und zur Heiligung. Versuchungen sind stets gegenwärtig. Da der Widersacher kein Leben erschaffen kann, ist er neidisch auf alle, die diese göttliche Macht besitzen. Er und alle, die ihm nachfolgen, wurden ausgestoßen und haben das Recht auf einen irdischen Körper verwirkt. Er trachtet danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Er wird uns, wenn er kann, versuchen, die Gabe herabzuwürdigen, zu verderben und, wenn möglich, zu zerstören, durch die wir, wenn wir würdig sind, ewige Vermehrung haben können. Wenn wir unsere Quelle des Lebens verunreinigen oder andere zur Übertretung verleiten, gibt es Strafen, die heftiger und schwerer zu ertragen sind, als aller körperliche Genuss es wert waren. Alma sagte zu seinem Sohn Corianton: Weißt du nicht, mein Sohn, dass dies ein Greuel in den Augen des Herrn ist? Ja, die gräulichste aller Sünden, außer wenn unschuldiges Blut vergossen oder der Heilige Geist geleugnet wird. Wenn wir übertreten, entkommen wir den Folgen nicht. Nur ein Mann und eine Frau, die gesetzlich und rechtmäßig miteinander verheiratet sind, dürfen sich der Fortpflanzungskraft rechtmäßig erfreuen. Alles andere ist eine Verletzung der Gebote Gottes. Geben Sie den schrecklichen Versuchungen des Widersachers nicht nach. Denn für jede Übertretung muss man bezahlen, bis der letzte Pfennig bezahlt ist. Nirgendwo zeigen sich die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit Gottes deutlicher als bei der Umkehr. Wird der sterbliche Körper verletzt, kann er sich heilen, manchmal mit der Hilfe eines Arztes. Bei größeren Wunden bleibt jedoch oftmals eine Narbe zurück, die an die Verletzung erinnert. Mit unserem Geist verhält es sich anders. Er nimmt Schaden, wenn wir Fehler machen und sündigen. Doch anders als beim sterblichen Körper bleiben, wenn der Vorgang der Umkehr abgeschlossen ist, dank des Sühneopfers Jesu Christi keine Narben zurück. Uns ist verheißen, siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Wenn wir über Ehe und Familie sprechen, fragen wir uns zwangsläufig, was ist mit den Ausnahmen? Einige werden mit Beschränkungen geboren und können keine Kinder zeugen. Es gibt Unschuldige, deren Ehe durch die Untreue des Ehepartners zerstört wurde. Wieder andere heiraten nicht und führen als Alleinstehende ein würdiges Leben. Fürs Erste biete ich diesen Trost. Gott ist unser Vater. Die Liebe und Großzügigkeit, die sich bei einem idealen irdischen Vater zeigt, ist bei ihm, der unser Vater und unser Gott ist, so unermesslich, dass wir sie mit unserem irdischen Verstand nicht erfassen können. Seine Richtersprüche sind gerecht. Seine Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Seine Macht, einen Ausgleich zu schaffen, übersteigt bei Weitem alles Irdische. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Mit großer Ehrfurcht spreche ich nun vom Tempel. Ich stelle mir einen Siegelungsraum und einen Altar vor, an dem ein junges Paar kniet. Diese heilige Handlung des Tempels ist sehr viel mehr als eine Hochzeit, denn diese Ehe kann vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt werden. Und in den Heiligen Schriften ist uns verheißen, dass wir Throne, Reiche, Gewalten, Mächte und Herrschaften ererben werden. Ich sehe die Freude, die jene erwarten, die dieses Geschenk Gottes annehmen und würdig anwenden. Meine Frau Donna und ich sind seit beinahe 70 Jahren verheiratet. Wenn es um meine Frau geht, die Mutter unserer Kinder, kann ich meine Gefühle nicht in Worte fassen. Meine Gefühle sind so tief und meine Dankbarkeit so groß, dass ich es kaum ausdrücken kann. Der größte Lohn, den wir empfangen haben in diesem und im nächsten Leben, sind unsere Kinder und Enkel. Nun, da sich unser gemeinsames Leben hier auf der Erde dem Ende nähert, bin ich für jeden Augenblick dankbar, den sie an meiner Seite ist, und für die Verheißung des Herrn, dass es kein Ende geben wird. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Er steht an der Spitze dieser Kirche. Durch sein Sühnopfer und die Macht des Priestertums können Familien, die hier auf der Erde gegründet werden, in aller Ewigkeit zusammen sein. Durch sein Sühnopfer wird keiner von uns Narben davon behalten. Wenn wir wahrhaftig Umkehr üben, dann hat er uns verheißen, dass er gesühnt hat. Und viele von uns sind mit dem Gefühl der Schuld gekommen. Aber wir können dem entfliehen, indem wir das Sühnopfer Christi annehmen und den inneren Schmerz überwinden und die Liebe in alle Ewigkeit empfangen. Ich bin so dankbar für die Segnung des Herrn Jesus Christus, für die Zeugungskraft, für die Macht der Umkehr, das Sühnopfer. Das Sühnopfer, das reinwäscht. Unabhängig davon, wie schwierig das ist oder wie schwierig es aussehen kann. Das Sühnopfer kann, wenn wir würdig versuchen, ein gutes Leben zu führen, dann werden wir das erreichen können. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist. Das Sühnopfer ist für jeden. Und manchmal ist es schwer, sich daran dessen zu erinnern. Das Sühnopfer ist für uns gemacht. Und weder er noch sie werden die Sünden, sich der Sünden erinnern. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Neben den inspirierenden Ansprachen der Musik und den Gebeten, die uns zur Generalkonferenz immer sehr berühren, beobachten viele Schwestern besonders gern, wie sie mir erzählt haben, die erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf, wenn diese mit ihrer Gefährtin für die Ewigkeit das Podium verlassen. Und hören wir es nicht alle gern, wenn die Brüder auf liebevolle Weise ihre Liebe für sie zum Ausdruck bringen? Präsident Boyd P. Packer sagte über seine Frau Donna: Durch das Amt, das ich bekleide, unterliege ich der feierlichen Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen. Sie ist vollkommen. Sie ist mein Sonnenschein im Leben, sagte Präsident Dieter F. Uchtdorf über seine Frau Harriet. Präsident Henry B. Eyring beschrieb seine Frau Kathleen so: Sie hat in mir immer den Wunsch geweckt, mein Bestes zu geben. Und Präsident Thomas S. Monson sagte über seine geliebte Frances: Sie war die Liebe meines Lebens, meine engste Vertraute, meine beste Freundin. Zu sagen, dass ich sie vermisse, spiegelt nicht annähernd wider, was ich empfinde. Auch ich möchte meine Liebe für meinen geliebten Ehemann Craig zum Ausdruck bringen. Er ist für mich ein kostbares Geschenk. Ein Satz aus meinem patriarchalischen Segen, den ich sehr schätze und der mir heilig ist, bezieht sich auf meinen Mann und verheißt mir, dass mein Leben und das meiner Kinder in seiner Obhut gut aufgehoben sein werden. Mir ist klar, dass Craig die Erfüllung dieser Verheißung ist. Um es mit Mark Twain zu sagen, ein Leben ohne Craig würde kein Leben mehr sein. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Heute möchte ich die Ehemänner, Väter, Brüder, Söhne und Onkel ehren, die wissen, wer sie sind und ihr Bestes tun, um die von Gott bestimmten Aufgaben, die in der Proklamation zur Familie stehen, zu erfüllen. Einschließlich der, in Rechtschaffenheit zu präsidieren, für ihre Familie zu sorgen und sie zu beschützen. Ich versichere Ihnen, dass mir durchaus bewusst ist, dass die Themen Vaterschaft, Mutterschaft oder Ehe für viele vielleicht nicht besonders erfreulich sind. Ich weiß, dass manche Mitglieder meinen, ihr Zuhause werde wohl niemals so sein, wie es ideal wäre. Viele leiden aufgrund von Vernachlässigung, Misshandlung, Abhängigkeiten, falschen Traditionen oder kulturellen Vorstellungen. Ich kann nicht belegen, dass Männer oder Frauen bewusst oder auch unbewusst Schmerz, Kummer und Verzweiflung in ihrem Zuhause ausgelöst haben. Heute spreche ich aber über etwas anderes. Ich bin überzeugt, dass ein Mann seiner Frau niemals attraktiver erscheint als dann, wenn er in seiner von Gott gegebenen Aufgabe als würdiger Priestertumsträger dient, vor allem zu Hause. Ich schätze diese Worte von Präsident Packer an würdige Ehemänner und Väter sehr und glaube daran. Sie haben die Macht des Priestertums direkt vom Herrn erhalten, um ihr Zuhause zu schützen. Es wird Zeiten geben, in denen diese Macht alles sein wird, was als Schutzschild zwischen ihrer Familie und den Tücken des Widersachers stehen wird. Zu Beginn des Jahres war ich bei der Beerdigung von Don, dem Onkel meines Mannes. Er war gewöhnlich und doch außergewöhnlich. Einer der Söhne von Onkel Don erzählte von einem Erlebnis, das er als kleines Kind hatte, kurz nachdem seine Eltern ihr erstes Haus gekauft hatten. Da 5 kleine Kinder mit Essen und Kleidung versorgt werden mussten, hatten sie nicht genügend Geld für einen Gartenzaun. Onkel Don, der seine gottgegebene Aufgabe als Beschützer ernst nahm, trieb einige kleine Pflöcke in den Boden, nahm eine Schnur und band diese von Pflock zu Pflock um das Grundstück herum. Dann rief er seine Kinder zu sich. Er zeigte ihnen die Pflöcke und die Schnur und erklärte ihnen, dass sie in Sicherheit seien, wenn sie innerhalb dieses provisorischen Zaunes blieben. Eines Tages kam die Besuchslehrerin vorbei und blickten ungläubig drein, als sie sahen, wie 5 kleine Kinder gehorsam an der Schnur standen und sehnsüchtig einem Ball nachblickten, der vom Grundstück auf die Straße gesprungen war. Ein Kind rannte zu seinem Vater, der daraufhin loslief und den Ball zurückholte. Bei der Beerdigung sagte der älteste Sohn später unter Tränen, dass alles, was er sich in diesem Leben erhofft hatte, war, so wie sein geliebter Vater zu werden. Präsident Benson hat gesagt: Fürwahr, Sie, die Ehemänner und Väter in Israel, können sehr viel für die Errettung und Erhöhung Ihrer Familie tun. Denken Sie an Ihre heilige Berufung als Vater in Israel, Ihre wichtigste Berufung, sowohl zeitlich als auch in Ewigkeit, eine Berufung, aus der Sie nie entlassen werden. Sie müssen dabei mithelfen, ein Zuhause zu schaffen, wo der Geist des Herrn wohnen kann. Wie gut diese prophetischen Worte doch in unsere Zeit passen. Es muss für einen Mann, der Bündnisse mit dem Herrn geschlossen hat, beinahe unmöglich sein, in einer Welt zu leben, die seine gottgegebene Rolle nicht bloß herabwürdigt, sondern auch falsche Botschaften darüber aussendet, was es bedeutet, ein echter Mann zu sein. Eine solche falsche Botschaft ist: Es geht nur um mich. Am anderen Ende der Skala steht die höhnische Aussage, dass Ehemänner und Väter nicht mehr gebraucht werden. Ich flehe Sie an, hören Sie nicht auf die Lügen des Satans. Er ist es anrechtsverlustig geworden, jemals Ehemann oder Vater zu werden. Weil er auf diejenigen neidisch ist, die diese heiligen Aufgaben haben, verfolgt er das Ziel, dass alle Menschen so elend werden wie er selbst. Brüder und Schwestern, wir brauchen einander. Als Frauen und Männer, die ihre Bündnisse halten, müssen wir einander aufrichten und dabei helfen, so zu werden, wie der Herr uns haben möchte. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, die heranwachsende Generation aufzurichten und ihr zu helfen, ihr göttliches Potenzial zu erreichen. Wir könnten das tun, was Elder Robert D. Hales und seine Frau Mary getan haben und uns an den Spruch halten: Du erhebst mich, ich erhebe dich. Gemeinsam steigen wir dann auf. Aus den Schriften wissen wir, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein bleibt. Deshalb hat unser himmlischer Vater eine Hilfe gemacht, die ihm entspricht. Mit der Wendung Hilfe, die ihm entspricht, ist eine Hilfe gemeint, die für den Mann geeignet ist, ihm würdig ist oder zu ihm passt. Unsere beiden Hände zum Beispiel ähneln sich, sind aber nicht exakt gleich. Sie sind sogar genau das Gegenteil voneinander und doch ergänzen sie sich und passen zueinander. Sie sind stärker, wenn sie zusammenarbeiten. Im Handbuch der Kirche findet sich in einem Kapitel zum Thema Familie diese Aussage. Der männliche und der weibliche Geist sind so beschaffen, dass sie einander ergänzen. Beachten Sie bitte, dass hier von einander ergänzen die Rede ist und nicht davon, miteinander zu wetteifern. Wir sind hier, um einander zu helfen, einander aufzurichten und uns gemeinsam zu freuen, wenn wir uns bemühen, das Beste aus uns zu machen. Schwester Barbara B. Smith hat diesen weisen Satz gesagt: Wir können viel glücklicher sein, wenn wir uns über die Erfolge unserer Mitmenschen und nicht nur über unsere eigenen freuen. Wenn wir danach trachten, einander zu ergänzen, ist es um einiges leichter, einander anzufeuern. Als ich eine junge Mutter mit kleinen Kindern war, sang nach einem Tag mit Windeln wechseln, Spülen und Maßregeln niemand so laut wie ich das PV-Lied »Jetzt kommt Vati, rufe ich froh«. Leider muss ich gestehen, dass ich nicht immer voller Freude war, wenn Craig nach einem harten Arbeitstag durch die Tür spaziert kam. Jedes Mal umarmte und küsste er jeden von uns zur Begrüßung, und er machte aus vielen schwierigen und manchmal katastrophalen Tagen ein paar schöne Stunden mit dem Papa. Ich wünschte, ich hätte mich weniger mit den vielen Aufgaben aufgehalten, die noch anstanden, und hätte mich mehr wie er auf das konzentriert, was am wichtigsten war. Ich wünschte, ich hätte häufiger innegehalten und die heilige Zeit mit der Familie verbracht und ihm öfters dafür gedankt, dass er solch ein Segen in unserem Leben ist. Vor nicht allzu langer Zeit sprach eine Schwester mit mir über etwas, das ihr Sorgen machte. Es ging um einige Schwestern in ihrer Gemeinde. Sie erzählte mir, wie sehr es ihr wehtat, dass diese Schwestern manchmal verächtlich mit ihren Ehemännern und über sie sprachen und das selbst vor ihren Kindern. Sie erzählte mir dann, wie sie sich als junge Frau gewünscht und ernsthaft darum gebetet hatte, einen würdigen Priesterumsträger zu finden, zu heiraten und mit ihm ein glückliches Zuhause zu errichten. Sie war in einem Zuhause aufgewachsen, in dem die Mutter das Sagen hatte und ihr Vater sich den Forderungen der Mutter unterworfen hatte, um den häuslichen Frieden zu wahren. Sie fand, dass es auch besser gehen konnte. In ihrem Elternhaus hatte sie dies nicht erlebt, doch als sie um Führung bat, segnete der Herr sie mit dem Wissen, wie sie mit ihrem Mann ein Zuhause errichten sollte, in dem der Geist willkommen sein würde. Ich bin in diesem Haus gewesen und kann bezeugen, dass es ein heiliger Ort ist. Schwestern und Brüder, wie oft lassen wir ganz bewusst das Herz reden in Güte? Wir können uns selbst überprüfen, indem wir uns ein paar Fragen stellen. Diese Fragen passen mit ein paar kleinen Anpassungen zu uns allen, ob wir verheiratet oder alleinstehend sind oder wie unsere Situation zu Hause auch aussehen mag. Erstens, wann habe ich meinen Ehepartner das letzte Mal gelobt, unter vier Augen oder vor unseren Kindern? Zweitens, wann habe ich im Gebet für meinen Partner gedankt, meine Liebe zum Ausdruck gebracht oder voller Glauben für ihn gebetet? Drittens, wann habe ich das letzte Mal einen Kommentar heruntergeschluckt, der meinen Partner sicherlich verletzt hätte? Viertens, wann habe ich mich das letzte Mal entschuldigt und demütig um Verzeihung gebeten, ohne »aber hättest du doch bloß« oder »aber hättest du denn nicht« hinzuzufügen? Fünftens, wann habe ich mich das letzte Mal dafür entschieden, glücklich zu sein, anstatt darauf zu pochen, Recht zu haben? Sollten Sie sich durch eine dieser Fragen unangenehm berührt oder sich ein wenig schuldig gefühlt haben, denken Sie an das, was Elder Bettner gesagt hat. Schuldgefühle sind für den Geist, was Schmerzen für den Körper sind, ein Warnsignal sowie Schutz vor weiterem Schaden. Ich lege Ihnen ans Herz, Elder Hollands inniger Bitte nachzukommen. Brüder und Schwestern, versuchen wir doch in diesem langen, ewigen Streben, unserem Erretter ähnlicher zu sein, jetzt wenigstens auf diese eine Weise vollkommene Männer und Frauen zu sein, indem wir uns nicht durch Worte verletzen oder positiver gesagt, indem wir mit einer neuen Zunge reden. Während ich mich auf meine Ansprache heute vorbereitet habe, hat der Geist mich belehrt und ich habe mir vorgenommen, meinem Mann häufige freundliche Worte zu sagen und auch nette über ihn zu sprechen, die Männer in meiner Familie zu ermutigen und meine Dankbarkeit dafür zu bekunden, wie sie ihre gottgegebenen und ergänzenden Aufgaben erfüllen. Und ich habe mir vorgenommen, mich an den Spruch zu halten, du erhebst mich, ich erhebe dich, gemeinsam steigen wir dann auf. Wollen wir uns gemeinsam die Hilfe des Heiligen Geistes bemühen, damit er uns zeigen kann, wie wir einander besser bei unseren Aufgaben als bündnistreue Söhne und Töchter liebevoller himmlischer Eltern unterstützen können? Ich weiß, dass wir dies durch die helfende Macht des Sühnopfers und unseren Glauben an Jesus Christus schaffen können. Ich bete darum, dass wir darauf vertrauen, dass er uns hilft, einander zu helfen, glücklich und in Ewigkeit zu leben, wenn wir gemeinsam emporsteigen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Hoch auf des Berges Höhen, Nummer 4 im Gesangbuch. Nach dem Zwischenlied hören wir dann von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel. Im Anschluss spricht Elder L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der 70er zu uns. Nach Elder Claytons Worten singt der Chor das Lied Komme zu Jesus.
This is the 185th.
Dies ist die 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Die Themen der Generalkonferenz werden von keiner irdischen Autorität vorgegeben, sondern durch die Eingebungen des Geistes. Viele Themen ergeben sich aus irdischen Fragen, die uns alle betreffen. Jesus lehrte allerdings nicht, wie die Herausforderungen des Lebens oder die politische Unterdrückung seiner Zeit zu überwinden seien. Seine neuzeitlichen Diener inspiriert er in der Regel, darüber zu sprechen, was seine Jünger tun können, um ihr Leben zu bessern und sich auf die Rückkehr in die himmlische Heimat vorzubereiten. Ich hatte die Eingebung an diesem Osterwochenende, ich solle über die kostbaren und zeitlosen Lehren aus einem der Gleichnisse Jesu sprechen. Das Gleichnis vom Sämann gehört zu einer kleinen Anzahl von Gleichnissen, die in allen drei synoptischen Evangelien enthalten sind. Zudem gehört es zu einer noch kleineren Anzahl von Gleichnissen, die Jesus seinen Jüngern erläuterte. Der Samen, der gesät wurde, ist das Wort vom Reich, das Wort oder das Wort Gottes, die Lehren des Meisters und seiner Diener. Die unterschiedlichen Böden, auf die der Samen fiel, stellen dar, wie unterschiedlich diese Lehren von den Menschen aufgenommen und befolgt werden. Der Samen, der auf den Weg fiel, gelangt auf keinen Boden, wo er vielleicht hätte keimen können. Hier treffen die Lehren auf ein verhärtetes oder unvorbereitetes Herz. Darauf werde ich nicht näher eingehen. Meine Botschaft richtet sich an diejenigen, die gelobt haben, Christus nachzufolgen. Welche Rolle spielen die Lehren des Erlösers in unserem Leben? Das Gleichnis vom Sämann warnt uns vor Umständen und Haltungen, die jeden, der den Samen der Evangeliumsbotschaft empfangen hat, von einer reichen Ernte abhalten können. Ein Teil der Samen fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Jesus erklärte, dass dies jene beschreibt, die das Wort freudig aufnehmen, sobald sie es hören. Doch sie haben keine Wurzeln. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Woher kommt es, dass manche keine Wurzeln haben? So ergeht es neuen Mitgliedern, die sich lediglich zu den Missionaren, zu den vielen ansprechenden Merkmalen der Kirche oder zu den vielen guten Früchten der Mitgliedschaft in der Kirche bekehrt haben. Da sie nicht im Wort verwurzelt sind, können sie, wenn Widerstand aufkommt, versenkt werden und verdorren. Doch selbst diejenigen, die in der Kirche aufgewachsen sind, langjährige Mitglieder, können nachlassen und ihre Wurzeln verlieren. Ich habe einige kennengelernt, Mitglieder, die sich nicht ernsthaft und dauerhaft zum Evangelium Jesu Christi bekehrt haben. Wenn wir nicht in den Lehren des Evangeliums verwurzelt sind und nicht kontinuierlich danach leben, kann jeder von uns sein Herz verhärten, also zu felsigem Boden für den Samen werden. Geistige Nahrung ist für das geistige Überleben unerlässlich, vor allem in einer Welt, die sich vom Glauben an Gott und an ein absolutes Richtig und Falsch immer weiter entfernt. In einem Zeitalter, in dem das Internet herrscht, werden Ansichten, die den Glauben bedrohen, aufgebauscht. Wir müssen vermehrt geistige Wahrheit auf uns einwirken lassen, um unseren Glauben zu stärken und im Evangelium verwurzelt zu bleiben. Sollte diese Aussage einem jungen Menschen zu allgemein sein? Hier ein konkretes Beispiel. Wenn ihr, während die Symbole des Abendmahls gereicht werden, eine Nachricht sendet, flüstert, Videospiele spielt oder sonst etwas macht, wodurch ihr euch die nötige geistige Nahrung versagt, durchtrennt ihr eure geistigen Wurzeln und entwickelt euch zu felsigem Boden. Ihr werdet anfällig dafür zu verdorren, wenn ihr Beschwernissen wie Ausgrenzung, Einschüchterung oder Spott ausgesetzt seid. Dies gilt auch für Erwachsene. Ein weiterer potenzieller Zerstörer geistiger Wurzeln, durch den Stand der Technik beschleunigt, aber nicht darauf beschränkt, ist ein sehr eingeengter Blick auf das Evangelium oder die Kirche. Wie durch ein Schlüsselloch starrt man auf eine bestimmte Lehre oder Verfahrensweise oder auf eine vermeintliche Unzulänglichkeit eines Führers der Kirche und lässt das herrliche Panorama des Evangeliumsplans samt den Früchten, die er dem Einzelnen und der Gemeinschaft einbringt, außer Acht. Präsident Gordon B. Hinckley hat einen Aspekt dieses eingeengten Blicks sehr anschaulich beschrieben. In einer Rede an der BYU berichtete er von politischen Kommentatoren, die aufgrund einer aktuellen Nachricht außer sich vor Entrüstung waren. Sehr redegewandt gossen sie ihre Schmähungen und ihren Zorn aus wie Essig. Er folgerte, offenbar ist es Mode geworden, eine spitze Feder erst sauer einzulegen. Um sicher im Evangelium verwurzelt zu bleiben, müssen wir zurückhaltend und maßvoll sein, wenn es um Kritik geht, und dürfen das erhabene Werk Gottes in seiner ganzen Größe nie aus den Augen verlieren. Jesus erzählte, dass ein anderer Teil in die Dornen fiel, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Er erklärte, dass dies jene sind, die es zwar hören, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Diese Warnung richtet sich ganz gewiss an uns alle. Ich werde zunächst über den trügerischen Reichtum sprechen. Wie weit unsere Bekehrung auch fortgeschritten sein mag, dies stellt für uns alle eine Versuchung dar. Eine auf den Erwerb, die Verwendung und den Besitz von Eigentum ausgerichtete Einstellung oder Priorisierung nennt man Materialismus. Über Materialismus ist viel gesagt und geschrieben worden, sodass hier wenig hinzuzufügen ist. Wer an das glaubt, was man als Wohlstandstheologie bezeichnet, ist dem trügerischen Reichtum anheimgefallen. Der Besitz von Reichtum oder ein hohes Einkommen sind kein Zeichen himmlischer Gunst. Und ihr Nichtvorhandensein ist kein Zeichen himmlischer Gunst, Missgunst. Als Jesus einem treuen Anhänger sagte, er könne ewiges Leben erlangen, wenn er doch nur seinen Besitz den Armen gäbe, sah er nicht im Besitz von Reichtum das Übel, sondern in der Einstellung des Mannes zu seinem Besitz. Wie wir alle wissen, lobte Jesus den barmherzigen Samariter, der für seinen Dienst am Nächsten die gleichen Münzen benutzte wie Judas, der den Herrn damit verriet. Die Wurzel aller Übel ist nicht die Habe, sondern die Habsucht. Im Buch Mormon wird geschildert, wie die Kirche Gottes einmal in ihrem Fortschritt zu stocken begann, weil das Volk der Kirche anfing, sein Herz auf Reichtümer und auf die Nichtigkeiten der Welt zu setzen. Wer einen Überfluss an materiellen Gütern besitzt, läuft Gefahr, durch Reichtum und die Dinge dieser Welt geistig betäubt zu werden. Dies führt uns zur nächsten Lehre des Erlösers. Die Dornen, die die Wirkung der Evangeliumsbotschaft am raffiniertesten ersticken, sind die weltlichen Kräfte, die Jesus die Sorgen, den Reichtum und die Genüsse des Lebens nannte. Davon gibt es zu viele, um sie aufzuzählen. Einige Beispiele genügen. Jesus tadelte einmal seinen leitenden Apostel Petrus mit den Worten, »Geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.« Im Sinn zu haben, was die Menschen wollen, bedeutet, dass man in seinem Verhalten, seinen Prioritäten und seinem Denken die Sorgen der Welt über das stellt, was von Gott kommt. Man ergibt sich den Genüssen des Lebens, wenn man erstens einer Sucht verfallen ist, die Gottes kostbare Gabe der Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt, wenn man sich von belanglosen Ablenkungen einfangen und von dem abbringen lässt, was von ewiger Tragweite ist, oder wenn Anspruchsdenken die für unsere ewige Bestimmung notwendige eigene Weiterentwicklung behindert. Die Sorgen des Lebens haben uns besiegt, wenn uns Zukunftsängste lähmen und daran hindern, im Glauben vorwärts zu gehen und auf Gott und seine Verheißungen zu vertrauen. Vor 25 Jahren sprach Hugh W. Nibley, mein geschätzter Lehrer an der BYU, von der Gefahr, sich den Sorgen der Welt hinzugeben. Er wurde in einem Interview gefragt, ob es denn angesichts der Verhältnisse in der Welt und unseres Auftrags, das Evangelium zu verbreiten, nicht wünschenswert sei, der Welt auf irgendeine Weise entgegenzukommen in dem, was wir in der Kirche tun. Seine Antwort: Ist es der Kirche in ihrer ganzen Geschichte jemals anders ergangen? Man muss bereit sein, auch Anstoß zu erregen. Dieses Risiko muss man eingehen. Dafür ist dann Glaube notwendig. Unsere Verpflichtung soll ja auf die Probe gestellt werden, soll ja schwierig sein, soll ja im Hinblick auf die Welt nicht reibungslos sein. Erst vor wenigen Monaten bekräftigte der hochverehrte katholische Geistliche Charles J. Chaput, Erzbischof von Philadelphia, auf dem BYU-Campus den Stellenwert des Evangeliums. Er sprach über Themen, die uns katholischen Gemeinschaften gleichermaßen Sorge bereiten, wie die Ehe und die Familie, die Natur der Sexualität, die Heiligkeit des menschlichen Lebens und die Dringlichkeit der Religionsfreiheit. Er sagte: Ich möchte erneut darauf hinweisen, wie wichtig es ist, nach dem Glauben, den wir für uns beanspruchen, tatsächlich auch zu leben. Dem müssen wir Vorrang einräumen, nicht nur im Privatleben und in der Familie, sondern auch in unseren Kirchen, in politischen Entscheidungen, in Geschäftsbeziehungen, im Umgang mit den Armen, mit anderen Worten, in allem, was wir tun. Er fuhr fort: Ich sage Ihnen, weshalb das wichtig ist. Lernen Sie aus der Erfahrung der Katholiken. Wir Katholiken glauben, dass wir dazu berufen sind, für die Gesellschaft ein Sauerteig zu sein. Es liegt jedoch nur ein schmaler Grat dazwischen, für die Gesellschaft ein Sauerteig zu sein oder von der Gesellschaft verdaut zu werden. Die Warnung des Erlösers, nicht zuzulassen, dass die Sorgen der Welt das Wort Gottes ersticken, fordert uns gewiss heraus, unsere Prioritäten, unser Herz stets auf die Gebote Gottes und die Führung seiner Kirche auszurichten. Die Beispiele, die Christus anführt, könnten den Eindruck erwecken, es handle sich hier um das Gleichnis von den Böden. Ob ein Boden brauchbar ist, hängt vom Herzen eines jeden ab, der mit dem Samen des Evangeliums in Berührung kommt. Was die Empfänglichkeit für Gottes Lehren betrifft, sind manche Herzen verhärtet und unvorbereitet. Andere sind mangels Übung felsig geworden. Wieder andere hängen an den Dingen der Welt. Am Ende des Gleichnisses vom Sämann beschrieb der Erretter den Samen, der auf guten Boden fiel und in unterschiedlichen Mengen Frucht hervorbrachte. Wie können wir uns bereit machen, der gute Boden zu sein und eine reiche Ernte einzubringen? Jesus erklärte: Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Wir besitzen den Samen der Evangeliumsbotschaft. Es liegt allein an uns, die Prioritäten zu setzen und das zu tun, was einen guten Boden schafft und eine reiche Ernte erzeugt. Wir müssen danach streben, uns zu bekehren und im Evangelium Jesu Christi fest verwurzelt zu sein. Diese Bekehrung erreichen wir, wenn wir beten, in den Heiligen Schriften lesen, anderen dienen und regelmäßig vom Abendmahl nehmen, damit der Geist des Herrn immer mit uns ist. Zudem müssen wir die mächtige Wandlung im Herzen anstreben, die den Wunsch nach Bösem und selbstsüchtige Interessen überwindet und uns mit Liebe zu Gott und dem Wunsch erfüllt, ihm und seinen Kindern zu dienen. Ich bezeuge, dass dies wahr ist und gebe Zeugnis von unserem Erlöser Jesus Christus. Seine Lehren weisen den Weg und sein Sühnopfer macht dies alles möglich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Letzten Januar flog die siebenjährige Sailor Gutzler mit ihrer Familie in einem Privatflugzeug von Florida nach Illinois unterwegs. Sailors Vater steuerte das Flugzeug. Kurz nach Anbruch der Dunkelheit traten technische Probleme auf. In den stockfinsteren Hügeln Kentucky stürzte das Flugzeug ab und traf kopfüber auf dem schroffen Erdboden auf. Alle außer Sailor kamen bei dem Unfall ums Leben. Sie hatte sich das Handgelenk gebrochen, Schnittverletzungen erlitten und sich Schrammen zugezogen. Ihre Schuhe waren verloren gegangen. Die Temperatur betrug nur 3 Grad Celsius. Es war eine kalte, regnerische Winternacht und Sailor trug nur kurze Hosen, ein T-Shirt und eine einzelne Socke. Sie schrie nach ihrer Mutter und ihrem Vater, doch niemand antwortete. Sie sammelte all ihren Mut und machte sich mit nackten Füßen auf den Weg durch das Gelände, um Hilfe zu suchen. Sie watete durch Bäche, überquerte Gräben und kämpfte sich durch Brombeersträucher. Als sie auf einem kleinen Hügel stand, konnte sie in der Ferne, etwa 1,5 Kilometer weit weg, ein Licht erkennen. Sie stolperte weiter durch Gestrüpp und Finsternis, bis sie endlich an dem Haus eines freundlichen Mannes ankam, den sie noch nie gesehen hatte und der sich sofort um sie kümmerte. Sailor war in Sicherheit. Bald darauf wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich erholen konnte. Sailor blieb am Leben, weil sie in der Ferne ein Licht sah und sich dorthin durchkämpfte. Die raue Landschaft, die furchtbare Tragödie, die sie gerade erlebte, und die Verletzungen konnten sie nicht aufhalten. Es ist kaum vorstellbar, wie Sailor das, was sie in dieser Nacht zu Wege brachte, schaffen konnte. Aber wir wissen, dass das Licht, das von dem Haus in der Ferne ausging, für sie eine Aussicht auf Rettung war. Es gab Hoffnung, sie fasste Mut, denn sie wusste, dass sie, wie schlimm ihre Umstände auch waren, bei diesem Licht Rettung finden würde. Nur wenige von uns werden je so etwas Grauenvolles wie Sailor erleben, aber jeder von uns muss irgendwann seine eigene geistige Wildnis durchqueren und seine eigene beschwerliche emotionale Reise unternehmen. Wenn wir in solch düsteren und scheinbar hoffnungslosen Zeiten danach suchen, wird immer ein geistiges Licht auftauchen, das uns zu sich zieht und uns Hoffnung auf Rettung und Befreiung gibt. Dieses Licht geht vom Erlöser der ganzen Menschheit aus, der das Licht der Welt ist. Geistiges Licht nehmen wir anders wahr als physisches Licht. Wir fangen an, das geistige Licht des Erlösers zu erkennen, wenn wir willens sind zu glauben. Gott erwartet von uns zunächst nur, dass wir zumindest den Wunsch haben zu glauben. Wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, erklärte Prophet Alma, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken. Ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, so dass ihr einen Teil der Worte des Herrn Raum geben könnt. Almas Aufforderung an uns, den Wunsch zu haben, zu glauben und den Worten des Herrn in unserem Herzen Raum zu geben, erinnert uns daran, dass wir eine Entscheidung treffen und in Aktion treten müssen, um Glauben zu entwickeln. Wir müssen unsere Geisteskraft wecken und aufrütteln. Wir müssen bitten, ehe uns gegeben wird. Wir müssen suchen, ehe wir finden. Wir müssen klopfen, ehe uns geöffnet wird. Und dann erhalten wir diese Verheißung. Denn ein jeder, der bittet, empfängt. Und wer da sucht, der findet, und dem, der anklopft, wird aufgetan werden. Den nachdrücklichsten Aufruf zu glauben hat der Heiland selbst ausgesprochen, als er während seines Wirkens auf der Erde zu einem ungläubigen Zuhörer sprach, wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht, aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Jeder von uns wird täglich geprüft. Daraus besteht die Prüfung unseres Lebens. Entscheiden wir uns, an ihn zu glauben und lassen es zu, dass das Licht seines Evangeliums in uns stärker wird, oder weigern wir uns zu glauben und setzen so unsere Reise durch die Dunkelheit stur alleine fort? Der Erlöser bietet uns sein Evangelium als ein Licht an, das diejenigen führt, die sich dafür entscheiden, an ihn zu glauben und ihm zu folgen. Nach dem Absturz hatte Sailor die Wahl, sie hätte sich entscheiden können, allein und verängstigt in der Dunkelheit im Flugzeug zu bleiben. Aber ihr stand eine lange Nacht bevor und es würde nur noch kälter werden. Sie entschied sich für einen anderen Weg. Sailor kletterte auf einen Hügel und entdeckte ein Licht am Horizont. Als sie durch die Nacht auf das Licht zuging, wurde es allmählich heller. Dennoch muss es Augenblicke gegeben haben, in denen sie es nicht sehen konnte. Vielleicht verschwand es aus ihrem Blickfeld, als sie einen Graben durchquerte, oder weil es hinter Bäumen und Büschen versteckt war. Doch sie lief weiter. Wenn sie das Licht dann wieder sehen konnte, wusste sie sicher, dass sie auf dem richtigen Weg war. Sie wusste noch nicht genau, was das Licht war. Dennoch lief sie weiter, weil ihr eins klar war. Sie vertraute und hoffte darauf, dass das Licht wieder auftauchen würde, wenn sie weiter in die richtige Richtung lief. Das hat ihr vielleicht das Leben gerettet. Wir können es genauso machen. Es kann Zeiten geben, in denen wir verletzt oder müde sind und in denen uns unser Leben dunkel und kalt erscheint. Es kann Zeiten geben, in denen wir überhaupt kein Licht am Horizont sehen und in denen wir am liebsten aufgeben würden. Wenn wir bereit sind zu glauben, wenn wir den Wunsch haben zu glauben, wenn wir uns dafür entscheiden zu glauben, dann zeigen uns die Lehre und das Beispiel des Erlösers den Weg. Entscheiden Sie sich zu glauben. So wie Sailor daran glauben musste, dass das Licht in der Ferne Schutz versprach, so müssen auch wir uns entscheiden, unser Herz dafür zu öffnen, dass der Erlöser tatsächlich der wahre Gott ist, für sein ewiges Licht und heilende Barmherzigkeit. Schon seit jeher haben die Propheten uns aufgefordert und geradezu angefleht, an Christus zu glauben. Ihre Mahnungen spiegeln eine grundlegende Wahrheit wider. Gott zwingt uns nicht zu glauben. Stattdessen lädt er uns ein, zu glauben, indem er lebende Propheten und Apostel zu unserer Belehrung schickt, uns heilige Schriften an die Hand gibt und uns durch seinen Heiligen Geist zu sich ruft. Wir sind es, die die Entscheidungen treffen müssen, diese geistigen Einladung anzunehmen und in uns hineinzublicken, um das geistige Licht zu erkennen, mit dem er uns ruft. Der Entschluss zu glauben ist die wichtigste Entscheidung, die wir je im Leben treffen. Er prägt all unsere anderen Entscheidungen. Gott nötigt uns genauso wenig zu glauben, wie er uns nötigt, seine Gebote zu befolgen, obwohl er doch den vollkommenen Wunsch hat, uns zu segnen. Dennoch ist sein Aufruf an uns, an ihn zu glauben, nur zu einem kleinen Teil Glauben auszuüben und seinen Worten Raum zu geben, immer noch gültig. Der Erlöser hat gesagt: Ich gebe Zeugnis, dass der Vater allen Menschen überall gebietet, umzukehren und an mich zu glauben. Die Grundsätze des Glaubens und des Zeugnisses sind nicht passiv. Sie fliegen uns nicht einfach so zu. Glaube ist etwas, für das wir uns entscheiden müssen. Wir hoffen auf Glauben. Wir arbeiten an unserem Glauben und wir opfern für unseren Glauben. Wir werden genauso wenig zufällig irgendwann an den Erretter und sein Evangelium glauben, wie wir zufällig beten oder den Zehnten zahlen. Wir entscheiden uns aktiv dafür zu glauben, so wie wir uns auch entscheiden, andere Gebote zu befolgen. Setzen Sie Ihren Glauben in die Tat um. Sailor wusste am Anfang nicht, ob das, was sie tat, wirklich gelingen würde. Sie war verletzt und wusste nicht, wo sie war. Es war dunkel und kalt. Doch sie verließ den Unglücksort und wagte sich in der Hoffnung auf Rettung heraus. Sie kroch und zwängte sich vorwärts, bis sie in der Ferne ein Licht sah. Als sie es erkannt hatte, tat sie alles, um ihm näher zu kommen und dachte immer daran, was sie gesehen hatte. Genauso müssen auch wir der Hoffnung Raum geben, dass wir geistiges Licht finden werden, indem wir uns lieber für den Glauben entscheiden als für den Zweifel. Unsere Taten zeigen unseren Glauben und legen die Basis für sein Wachstum. Wir entscheiden uns zu glauben, wenn wir beten und in den Heiligen Schriften lesen. Wir entscheiden uns zu glauben, wenn wir fasten, wenn wir den Sabbat heilig halten, wenn wir in den Tempel gehen und wenn wir in den Heiligen Schriften lesen. Wir entscheiden uns zu glauben, wenn wir uns taufen lassen und vom Abendmahl nehmen. Wir entscheiden uns zu glauben, wenn wir umkehren und nach Gottes Vergebung und heilender Liebe trachten. Geben Sie niemals auf. Manchmal kommt es uns so vor, als würde geistiger Fortschritt nur sehr langsam oder mit Unterbrechungen vor sich gehen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir hätten den Boden unter den Füßen verloren, dass wir Fehler gemacht haben oder dass alle unsere Bemühungen, den Heiland zu finden, vergeben sind. Wenn Sie sich so fühlen, geben Sie bitte nicht auf. Niemals. Hören Sie nicht auf, an ihn, an sein Evangelium und an seine Kirche zu glauben. Bringen Sie Ihre Taten mit Ihrem Glauben in Einklang. Wenn es dann Zeiten gibt, in denen das Licht Ihres Glaubens nicht mehr so hell scheint, lassen Sie es zu, dass Ihre Hoffnung auf die Liebe und Barmherzigkeit des Erlösers, die Sie in seinem Evangelium und seiner Kirche finden, Ihre Zweifel besiegen. Ich verheiße Ihnen, dass er mit offenen Armen auf Sie wartet. Mit der Zeit werden Sie erkennen, dass Sie die beste Entscheidung getroffen haben, die Sie nur treffen konnten. Ihr mutiger Entschluss, an den Herrn zu glauben, wird Sie unermesslich und in alle Ewigkeit segnen. Die Segnungen des Glaubens. Ich habe die barmherzige Liebe des Heilands selbst erlebt. Ich habe in meinen dunkelsten Stunden nach ihm gesucht und er ist mir mit seinem heilenden Licht entgegengekommen. Ganz besonders viel Freude bereitet es mir, mit meiner Frau Kathy auf Reisen zu sein, um Mitglieder der Kirche an allen Enden der Erde zu besuchen. Bei diesen wunderbaren Begegnungen habe ich gelernt, wie sehr Gott uns liebt. Ich habe erkannt, dass diejenigen, die sich dafür entscheiden, den Lehren des Herrn Jesus Christus zu folgen, unendlich großes Glück finden können. Ich habe erkannt, dass der Glaube an ihn und seine erlösende Macht der wahre Weg ist, der zu Frieden in dieser Welt und ewigem Leben in der künftigen Welt führt. Ich gebe Zeugnis, dass Jesus Christus für uns alle die Quelle des Lichts und der Hoffnung ist. Ich bete, dass wir uns alle dafür entscheiden mögen, an ihn zu glauben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die bei dieser Versammlung mitgewirkt haben. Und wir danken auch dem Tabernakelchor für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Christus ist mein Herr«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Larry J. Echo Hawk von den 70ern. Im letzten November hatte ich die Ehre, gemeinsam mit Präsident Henry B. Eyring und Bischof Gerald J. Cosset zu einem Kolloquium im Vatikan über das Thema Ehe und Familie eingeladen zu sein. Insgesamt waren 14 verschiedene Glaubensrichtungen aus 6 Kontinenten vertreten. Die Anwesenden waren aufgefordert, darüber zu sprechen, was ihrer Meinung nach mit der Familie in der heutigen Welt geschieht. Papst Franziskus eröffnete die erste Zusammenkunft der Tagenden mit den Worten: Wir leben heute in einer kurzlebigen Zeit, in der die Ehe als öffentlich eingegangene Verpflichtung von immer mehr Menschen abgeschrieben wird. Diese Revolution in Sachen Umgangsformen und Moralvorstellungen ist schon oft unter dem Deckmäntelchen der Freiheit dahergekommen. In Wirklichkeit hat sie jedoch in geistiger und materieller Hinsicht zahllosen Menschen, vor allem den Ärmsten und Wehrlosesten, schweren Schaden zugefügt. Sie sind es, die unter dieser Krise besonders leiden. Mit Blick auf die heranwachsende Generation meinte er, es sei wichtig, dass man sich nicht der giftigen Mentalität der Kurzlebigkeit hingibt, sondern man solle vielmehr ein Revolutionär sein und den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und sich um wahre und dauerhafte Liebe zu bemühen. Das sei unerlässlich. Daran anschließend folgten 3 Tage mit Vorträgen und Gesprächsrunden, in denen religiöse Würdenträger die Ehe zwischen Mann und Frau thematisierten. Diese religiösen Führer kamen aus der ganzen Welt und gehörten jeder nur denkbaren Glaubensgemeinschaft an. Ich hörte, wie sie sich vollkommen einig darin waren und einander darin bestärkten, dass die Institution Ehe heilig und die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft entscheidend ist. Ich verspürte ganz deutlich, wie sehr unsere Gemeinsamkeit uns einten. Diese Einigkeit wurde von vielen gesehen und auf unterschiedlichste Weise zum Ausdruck gebracht. Mit am besten gefiel mir, wie ein muslimischer Geistlicher aus dem Iran wortwörtlich 2 Absätze aus unserer Proklamation zur Familie vorlas. Bei dem Kolloquium fiel mir auf, wenn sich unterschiedliche Glaubensgemeinschaften und Religionen zum Thema Ehe und Familie einig sind, dann sind sie sich auch einig, was Werte, Treue und gegenseitige Verpflichtungen anbelangt. Elemente, die naturgemäß mit der Familie verknüpft sind. Ich fand es bemerkenswert zu sehen, wie Ehe und Familie, wenn sie in den Vordergrund gerückt werden, jedwede politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Unterschiede in den Hintergrund treten lassen. Wenn es um die Liebe zwischen Eheleuten oder um die Hoffnungen, Sorgen und Träume der Kinder wegen geht, so sind wir alle gleich. Es war großartig, an einer Tagung mit Vortragenden aus aller Welt teilzunehmen, die sich auf allen Ebenen darüber austauschten, was ihnen die Ehe zwischen Mann und Frau bedeutet. Nach jedem einzelnen Vortrag bekräftigten andere religiöse Würdenträger das Gesagte. Präsident Henry B. Eyring war bei dem Kollegium der Letzte, der sein Zeugnis ablegte. Er gab machtvoll Zeugnis davon, wie schön es ist, wenn Mann und Frau sich in der Ehe einander verpflichten und dass wir an den verheißenen Segen glauben, dass Familien ewig sind. Mit Präsident Eyrings Zeugnis fanden diese drei besonderen Tage einen würdigen Abschluss. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wenn die Mehrheit eine ähnliche Ansicht zur Stellung und Bedeutsamkeit der Familie vertritt, wenn all die Glaubensrichtungen und Religionsgemeinschaften sich zum Thema Ehe im Wesentlichen einig sind, wenn alle finden, man müsse Wert auf die Beziehungen in der Familie legen, wodurch unterscheiden wir uns dann? Was unterscheidet die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, von der übrigen Welt? Die Antwort lautet: Es ist zwar wunderbar mitzuerleben, wie sehr wir mit der übrigen Welt im Hinblick auf die Familie übereinstimmen. Aber nur wir kennen durch das wiederhergestellte Evangelium den Blickwinkel der Ewigkeit. Die Diskussion über Ehe und Familie wird durch das wiederhergestellte Evangelium mit so viel Großem und Wichtigem angereichert, dass man ohne Übertreibung sagen kann: Wir erweitern das Thema um die Ewigkeit. Wir betrachten die Ehe als Verpflichtung und als heilig und heben sie auf eine höhere Ebene, da nach unserem Glauben und Verständnis die Familie ihren Ursprung vor dem Erdenleben hat und sich bis in die Ewigkeit erstrecken kann. Diese Lehre kommt ganz schlicht, überzeugend und wunderschön in Ruth Gardners Text zu dem PV-Lied »Immer und ewig vereint« zum Ausdruck. Halten Sie einmal einen Moment inne und stellen Sie sich vor, wie PV-Kinder auf der ganzen Welt aus Leibeskräften in ihrer Muttersprache diese Worte singen. Und zwar mit einer Begeisterung, wie sie nur die Liebe zur Familie hervorrufen kann. Immer und ewig wollen wir vereint sein. Der Herr verheißt uns das. Mit der Familie mein kann ich für immer sein, wenn ich lebe nach des Vaters Plan. In der gesamten Lehre des wiederhergestellten Evangeliums stehen die Familie und der neue und immerwährende Bund der Ehe im Mittelpunkt. In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, glauben wir an ein vorirdisches Dasein, wo wir als buchstäbliche Geistkinder unseres Vaters im Himmel gelebt haben. Wir glauben, dass wir zu seiner Familie gehörten und auch heute noch gehören. Wir glauben, dass die Bande von Ehe und Familie über das Grab hinaus Bestand haben und dass eine Ehe, die von jemand mit der richtigen Vollmacht im Tempel geschlossen wird, auch in der künftigen Welt gültig sein wird. In unserer Trauungszeremonie kommen die Worte »Bis dass der Tod euch scheidet« nicht vor. Stattdessen heißt es »für Zeit und alle Ewigkeit«. Wir glauben außerdem, dass starke Familien nach altbewährtem Muster nicht nur die Grundeinheit einer stabilen Gesellschaft, einer stabilen Wirtschaft, einer stabilen Wertekultur sind, sondern darüber hinaus Grundpfeiler der Ewigkeit und des Reiches und der Herrschaftsordnung Gottes. Wir glauben, dass die Ordnung und die Herrschaft des Himmels auf Familien und deren Angehörige gründen. Wir glauben daran, dass Ehe und Familie ewig sind. Daher wollen wir als Kirche vorangehen und weltweit in Bewegungen mitwirken, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Ehe und die Familie zu stärken. Wir wissen, dass nicht nur unter denen, die sich religiös engagieren, Wert auf dauerhafte Ehen und starke Familienbeziehungen gelegt wird. Viel eher weltlich orientierte Menschen kommen zu dem Schluss, dass es die vernünftigste und wirtschaftlichste Lebensweise ist und man am ehesten glücklich wird, wenn man sich bewusst für Ehe und Familie entscheidet. Niemand hat jemals einen besseren Weg gefunden, die nächste Generation heranzuziehen, als mittels eines Haushalts, der aus miteinander verheirateten Eltern und ihren Kindern besteht. Warum müssen Ehe und Familie eine bedeutende Rolle spielen, und zwar überall? Umfragen zeigen, dass unter der Mehrheit aller Altersgruppen die Ehe noch immer als Ideal gilt, mit der großen Hoffnung verknüpft. Das gilt sogar für die sogenannten Millennials, die angeblich das Dasein als Single und ihre Freiheit über alles stellen und auf den Trauschein verzichten. Tatsache ist, dass es weltweit große Mehrheiten gibt, die sich Kinder und eine starke Familie wünschen. Ist man einmal verheiratet und hat man einmal Kinder, wird noch offensichtlicher, wie viel alle Menschen miteinander gemein haben. Als Familienmenschen, und das ist unabhängig von Wohnort oder religiösen Ansichten, müssen wir, wie so viele andere auch, Kämpfe durchstehen und uns anpassen. Wir haben dieselben Hoffnungen, Sorgen und Träume unserer Kinder wegen. David Brooks, Kolumnist der New York Times, hat gesagt, den Menschen geht es nicht besser, wenn man ihnen die maximale Freiheit gibt, zu tun, was sie wollen. Es geht ihnen besser, wenn sie von Verpflichtungen umhüllt sind, die über die persönliche Entscheidung noch hinausgehen. Verpflichtungen der Familie, Gott, dem Beruf oder dem Heimatland gegenüber. Ein Problem ist, dass vieles von dem, was in den Medien und in der Unterhaltungsbranche von der Welt propagiert wird, nicht das widerspiegelt, was den Prioritäten und Idealen der Mehrheit entspricht. Aus irgendwelchen Gründen handelt es sich bei zu vielem von dem, was einem im Fernsehen, im Kino, in der Musik und im Internet angeboten wird, um den klassischen Fall einer Minderheit, die sich als Mehrheit tarnt, Unsittlichkeit und Amoralität mit Gewaltdarstellungen bis hin zu unverblümtem Sex werden als normal dargestellt und können dazu führen, dass jemand, der die Ideale der Mehrheit vertritt, das Gefühl hat, altmodisch oder ein Relikt vergangener Tage zu sein. Angesichts einer von den Medien und vom Internet dominierten Welt war es noch nie so schwer wie heute, Kinder zu verantwortlichen Menschen großzuziehen und Ehe und Familie zusammenzuhalten. Dennoch, auch wenn vieles aus Medien und Unterhaltung eine andere Sprache spricht und Ehe und Familie vereinzelt tatsächlich im Niedergang begriffen sind, glaubt doch die große Mehrheit der Menschen nach wie vor, dass eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden soll. Sie glauben daran, dass ein Ehepaar einander treu sein soll. Und sie glauben an das Ehegelöbnis, worin es heißt, in guten und schlechten Zeiten und bis dass der Tod euch scheidet. Es ist eine beruhigende und tröstliche Tatsache, und das müssen wir uns, so wie ich neulich in Rom, gelegentlich vor Augen führen, dass Ehe und Familie noch immer von den meisten Menschen als Ideal angestrebt werden und wir mit dieser Überzeugung nicht allein dastehen. Nie war es schwieriger als heute, die richtige Balance zwischen Arbeit, Familie und der Erfüllung eigener Bedürfnisse zu finden. Als Kirche wollen wir alles beitragen, was wir können, um starke Ehen und Familien zu errichten und zu fördern. Aus diesem Grund widmet sich die Kirche in unterschiedlichen Vereinigungen und in der Ökumene aktiv der Stärkung der Familie und übernimmt hier auch die Führung. Aus diesem Grund tun wir unsere Wertvorstellungen von der Familie in den Medien und in den sozialen Medien kund. Aus diesem Grund stellen wir unsere genealogischen Aufzeichnungen und Familienforschungsunterlagen aller Welt zur Verfügung. Wir wollen, dass unsere Stimme gehört wird. Sie richtet sich gegen alles, was alternative Lebensweisen propagieren will, durch welche ersetzt werden soll, was Gott selbst eingerichtet hat. Die Familie. Wir wollen auch, dass unsere Stimme gehört wird, wenn wir von der Freude und der Erfüllung sprechen, die eine traditionelle Familie einem bringt. Wir müssen unsere Stimme in der Welt weiterhin erheben, indem wir darlegen, weshalb Ehe und Familie so wichtig sind, weshalb Ehe und Familie einen wirklich bedeutenden Platz einnehmen und weshalb das immer so sein wird. Liebe Brüder und Schwestern, das wiederhergestellte Evangelium stellt Ehe und Familie in den Mittelpunkt. Ehe und Familie sind es auch, worin wir uns mit den meisten anderen Glaubensgemeinschaften zusammentun können. Beim Thema Ehe und Familie finden wir die größten Gemeinsamkeiten mit dem Rest der Welt. Beim Thema Ehe und Familie hat die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die größten Chancen, ihr Licht leuchten zu lassen. Zum Abschluss möchte ich Zeugnis geben. Und mit meinen nunmehr 90 Lebensjahren weiß ich, wovon ich spreche. Je älter man wird, desto mehr stellt man fest, dass die Familie der Mittelpunkt des Lebens und der Schlüssel zu ewigem Glück ist. Ich bin für meine Frau dankbar, für meine Kinder, Enkel und Urenkel. Ebenso für meine Cousins und die angeheiratete Verwandtschaft, sowie für alle Angehörigen, die mein Leben so bereichern und die ich auch in der Ewigkeit als Familie habe. Von dieser ewigen Wahrheit lege ich feierlich Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt im Gebet und danken dir für deinen Erlösungsplan, besonders für unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus und für sein Sühnopfer, das er für uns vollbracht hat. Wir danken dir für deinen lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, und für die Propheten und Apostel, die mit ihm zusammenarbeiten. Wir bitten dich, segne sie, erhalte sie. Und wir sind dir dankbar für die geistigen Botschaften, die wir heute von deinen standhaften Dienern erhalten haben. Zum Ende dieser Versammlung der Generalkonferenz bitten wir dich um deinen Geist, dass er bei uns sein mag. Und dies sagen wir im heiligen Namen Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.